Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Vor fast genau 20 Jahren, am 27. November 2001, eröffnete in Berlin die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Dimensionen des Vernichtungskriegs 1941 bis 1944. Es war die zweite, überarbeitete Version einer Ausstellung zum selben Thema, die einige Jahre vorher in Deutschland und Österreich gezeigt worden war und ein gesellschaftliches Beben ausgelöst hatte. Plötzlich stand das lange, sorgsam umgangene Thema im Raum. In welchem Maß hatten sich Soldaten der Wehrmacht am Holocaust, an der Ermordung von Kriegsgefangenen und anderen Verbrechen beteiligt? Uli Hufen blickt auf die beiden Ausstellungen zurück und fragt, ob sie heute so noch sinnvoll wären.
Es war ein unglaublich schmerzhafter kollektiver Prozess, das Reden darüber zu beginnen. Es brauchte Jahre und Jahrzehnte, um dieses Eingeständnis sukzessive zu erweitern. Und trotzdem, aus historischer Perspektive würde man sagen, ging es immer noch relativ schnell. Denn die miterlebende Generation oder Tätergeneration, die ist ja eigentlich erst Mitte der 80er Jahre aus dem Berufsleben ausgeschieden. Ein Leutnant des Jahrgangs 20, der ist 1985 in Pension gegangen. Das heißt, auch mit der generationellen Verschiebung kam die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, erst langsam zutage.
Für Professor Ulrich Herbert, Zeithistoriker an der Universität Freiburg, war es nicht normal oder gut, dass die Deutschen Jahrzehnte brauchten, um sich zu den Verbrechen zu bekennen, die sie im Zweiten Weltkrieg begangen hatten. Aber es war offenbar unvermeidlich. Historiker hatten schon seit den 1960er Jahren Arbeiten vorgelegt, die bewiesen, für die Verbrechen vor allem im Osten Europas waren nicht nur Hitler, Himmler und Goebbels verantwortlich, wie die Urteile der deutschen Justiz über Jahrzehnte nahelegten. Nicht nur ein paar Sonderkommandos der SS, sondern Hunderttausende. Und eben auch die Wehrmacht.
In der größeren allgemeinen Öffentlichkeit hingegen dominierte eine Sichtweise, dass die Deutschen insgesamt in diesem Krieg vielleicht tragisch verstrickt seien, dass es gewiss auch Verbrechen gegeben habe, dass aber die Wehrmacht insgesamt davon kaum oder gar nicht berührt sei, die ihren Job im Wesentlichen militärisch wahrgenommen habe.
Der Impuls für die Revision dieser Schutz- und Entlastungserzählung kam von unten, nicht von der Bundesregierung, wie heute oft, sondern von zahllosen lokalen Initiativen, die sich wehrten gegen das ewige Schwamm drüber.
In diese Ausgangssituation des Diskurses platzte nun diese Ausstellung.
Am 5. März 1995 eröffnete das Hamburger Institut für Sozialforschung die erste Wehrmachtsausstellung unter dem Titel Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. Niemand ahnte, mit welcher Intensität ihre Kernaussage debattiert werden würde.
Ich glaube, dass wir bis dahin eine relativ getrennte Wahrnehmung hatten. Auf der einen Seite das, was wir so unter familiärem Gedächtnis verstehen, also die Erzählung der Familien oder innerhalb der Familien, wo ja sehr viel über den Krieg, aber fast gar nicht über die Verbrechen gesprochen wurde. Und auf der anderen Seite so ein, ja, wie man sagen würde, öffentlicher Diskurs.
Die Historikerin Dr. Ulrike Jureit war von 2000 bis 2004 Sprecherin im Team der zweiten Wehrmachtsausstellung.
Aber 1995 mit der ersten Ausstellung begann dann etwas, dass diese beiden Bereiche, also das familiäre Gedächtnis und diese öffentliche geschichtspolitische Auseinandersetzung, dass die plötzlich ineinander gegriffen haben. Und egal wie die einzelnen Besucher und Besucherinnen zu den Ausstellungen gestanden haben, ob positiv oder negativ, ich glaube, die meisten hatten das Gefühl, das, was sie dort sehen, hat etwas mit ihnen persönlich zu tun. Und das erklärt vielleicht auch ein Stück weit diese Vehemenz, mit der die Debatte über so viele Jahre gelaufen ist.
Die Kernaussage der Ausstellung war einfach und explosiv. Die These von der sauberen Wehrmacht war eine über Jahrzehnte sorgsam gepflegte Legende. Bewiesen wurde das mit Hilfe von fast 1500 Fotos und an drei Themenfeldern: die Beteiligung am Holocaust, der Weg der 6. Armee nach Stalingrad, Verbrechen im besetzten Weißrussland. Das Ergebnis war ein Schock und auch eine Provokation.
Das eine waren mit Sicherheit die Bilder, die ja oftmals kaum oder wenig beschriftet waren, die aber grausamste Verbrechen zeigten, gerade auch in der Form der Präsentation, oft eben als unkommentierte Bildreihe, erzeugte das ja eine Vehemenz und auch eine Evidenz, von der, glaube ich, sehr viele ja auch emotional berührt waren. Der zweite Aspekt ist, glaube ich, es wurde dann auch immer weniger klar, reden wir eigentlich über die Institution oder reden wir über 18 Millionen Soldaten.
Die stetig wachsenden Proteste gegen die Ausstellung speisten sich auch aus dieser Unschärfe.
Es waren die Proteste der Rechten und der Rechtsradikalen, die das Ganze so skandalisiert haben, mit großen Aufmärschen von Soldatenvereinigungen, dann auch von der NPD, aber auch von vielen Konservativen, die dagegen gewettert haben. Und dadurch ist diese Ausstellung überhaupt erst zu einer, ich würde mal sagen, Begebenheit von nationaler Tragweite geworden.
Im März und April 1997 debattierte der Bundestag gleich zweimal über die Ausstellung. Parallel brachten fehlende, falsche und ungenaue Bildzuordnungen die Ausstellung auch wissenschaftlich unter Druck.
Das ist ein Punkt gewesen, wo es eigentlich nicht mehr möglich war, auch zu differenzieren. Sind das politisch motivierte Angriffe oder ist das eine wissenschaftliche Kritik, mit der man sich natürlich ganz anders auseinandersetzen musste? Das ist, glaube ich, nicht gut gelungen und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass diese erste Ausstellung in diese ja sehr fundamentale Krise geraten ist.
Weil die Gefahr bestand, dass die Ausstellung insgesamt ihre Glaubwürdigkeit verliert, zog das Hamburger Institut für Sozialforschung die Reißleine. Die Ausstellung wurde im November 1999 zurückgezogen und unabhängig evaluiert. Zwei Jahre später eröffnete dann eine komplett neue Ausstellung. Kühler, sachlicher und deutlich größer. Ulrike Jureit.
Es ging nicht mehr nur schwerpunktmäßig um die Beteiligung am Holocaust, sondern eben auch die Beteiligung an 5 weiteren Verbrechenskomplexen.
Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen, die Hungerpolitik gegenüber der Zivilbevölkerung, der Partisanenkrieg, Deportation und Zwangsarbeit sowie die verbrecherische Durchführung von Repressalien und Geiselerschießungen.
Und ich denke, wenn man sich dieses Spektrum anschaut, dann ist das Bild ja noch düsterer als vorher. Also die zweite Ausstellung hat ja eigentlich die Argumentation noch ausgeweitet und die These eigentlich noch viel stärker gemacht.
Nun war noch viel breiter dokumentiert worden, und zwar auf unwiderlegbarer Grundlage, wo überall und in welchem riesigen Ausmaß die Wehrmacht an Verbrechen beteiligt war, so dass sozusagen die Kritik daran völlig verstummt ist.
Zu den etwa 900.000 Besuchern, die die erste Ausstellung gesehen hatten, kamen noch einmal 450.000. Die Debatten ebbten langsam ab. Und bald wurde etwas Verblüffendes sichtbar. Die Ausstellungen selbst waren zu einem historischen Ereignis geworden.
Im Grunde hat die zweite Ausstellung dafür gesorgt, dass sich ein unausgesprochener Konsens, dann später auch ausgesprochen, herausgebildet hat, ja, die Wehrmacht war integraler Bestandteil der NS-Verbrechen und kann da nicht herausgelöst werden. Dieser Konsens ist nicht ungefährdet, aber er steht nach wie vor.
Für Ulrich Herbert markieren die Ausstellungen das Ende der jahrzehntelangen Debatten über das Verhältnis der Deutschen zu den NS-Verbrechen.
Bis in die 90er Jahre musste jemand, der sagte, ein Großteil der Deutschen war in irgendeiner Weise mit diesen NS-Verbrechen verknüpft, musste das gegen eine abwehrende Mehrheit sagen. Mittlerweile ist jemand, der sagt, ja, so schlimm war die Wehrmacht nicht, ist derjenige in der Defensive. Das hat sich verändert. Insofern sind die NS-Verbrechen nach wie vor wichtig, aber Teil der Geschichte, nicht mehr unserer Gegenwart.
Für Ulrike Jureit und Ulrich Herbert ist klar, nur der Zeitkontext erklärt den enormen Erfolg der Ausstellungen. Wiederholen lässt sich das nicht. Heute stehen wir vor anderen Fragen und Herausforderungen.
Thematisch, denke ich, geht es ja ganz aktuell um die Frage von dem Zusammenhang von Holocaust und Kolonialismus. Also wie verhält sich das zueinander? Und ein zweiter Aspekt ist sicherlich, wie verändert sich die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit angesichts dessen, dass wir eben eine Migrationsgesellschaft sind? Wie kann Erinnerung dann aussehen, ohne dass wir denjenigen, die von sich vielleicht jetzt erstmal sagen würden, ja, das ist aber nicht meine Geschichte, dogmatisch etwas überstülpen.
Und der allgemeine Wissensstand über die NS-Zeit? War der in den 90er Jahren nicht deutlich höher als heute, trotz all der feierlichen Reden, trotz tausender Fernsehdokumentationen und hunderter Gedenkstätten im Lande? Ulrich Herbert empfiehlt, realistisch zu bleiben.
Ja, natürlich ist das ein Problem, aber viel anderes kann man auch nicht erwarten. Entscheidend ist eher, gibt es ein verbreitetes Urteil, ein Wertempfinden in Bezug auf die NS-Zeit? Und das gibt es in Deutschland. Das ist zweifellos in einem sehr breiten Maße vorhanden, dass die NS-Zeit als verbrecherisch, als schrecklich und als der Tiefpunkt der deutschen Geschichte wahrgenommen wird, ohne dass man da viel darüber weiß.
Die zweite Wehrmachtsausstellung. In vieler Hinsicht ein Endpunkt in der Debatte über die verdrängten Verbrechen in der NS-Zeit und ein Beispiel, wie Zeitgeschichtsschreibung selbst zu einem Ereignis der Zeitgeschichte wird.